okay, kaum bin ich geschieden, rede ich mit Männern nur mehr über Sex. Das ist jetzt keine Unterstellung von außen, sondern es ist wirklich so, zumindest hier im Podcast. Vielleicht ist es aber auch nur Zufall, dass ich plötzlich Worte wie Wurscht, dünn und dick und Penis in einem Satz sage. Wobei, dass wir über die Größe reden, hat dieses Mal schon auch explizit mit meinem Gast zu tun.
Weil ich ja, ich sag mal, einfach ein Exot bin, was vielleicht für viele Frauen dann so ist. Und dann werde ich natürlich schon gefragt, so, wie ist das denn überhaupt? Sex, funktioniert das? Ich hatte zum Beispiel mal auch was mit einer größeren Frau, die hat mir dann nach dem Sex gesagt, so, ey, das funktioniert ja alles. Und ich so, wieso, was soll denn nicht funktionieren? Ja, ich dachte, wenn du auf mir liegst, dann können wir uns nicht küssen, weil du dann mit deinem Gesicht in meinen Brüsten hängst.
Matthias Meester ist mehrfacher Weltmeister im Speerwerfen und Kugelstoßen und er ist kleinwüchsig. Eigenartige Fragen hat er deshalb in seinem Leben schon öfter bekommen. Welche das sind und inwiefern das alles mit Frauenfragen und Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat, darüber sprechen wir in dieser Folge.
Oh Mann, was für Fragen!
Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Matthias Meester.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Heute mache ich mal wieder eine kleine Ausnahme und nehme das Gespräch ausnahmsweise online auf, weil im Grunde ging es jetzt gar nicht anders. Mein Gast sitzt in Deutschland. Hallo Matthias.
Hallo, grüß dich.
Ich finde es schade, dass wir uns nicht in echt gegenüber sitzen können. Ich würde dir nämlich gern meine typischen Frauenfragengetränke anbieten. Das mache ich hier im Podcast so normalerweise. Aber ich mache es einfach virtuell. Was magst du denn gern trinken? Ich habe einen Frauenkrafttee, ich habe Prosecco und genderneutrales Wasser. Hast du irgendwas zu trinken bei dir stehen?
Nee, tatsächlich habe ich kein Getränk da. Deswegen ist es auch sehr nett, dass du mir was anbietest. Du reichst es mir einfach gleich durch die Kamera durch.
Ja.
Ich würde, was war das erste? Ein Tee?
Den Tee, Frauenkrafttee.
Ja, komm, da würde ich mal einen Schluck probieren.
Du sag mal, kennst du den Frauenfragen-Podcast eigentlich?
Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, leider nein. Deswegen bin ich gespannt, was da gleich auf mich zukommt. Noch kann ich gehen.
Das stimmt, heute ist ja ein bisschen leichter, weil ich wenn du brauchst einfach dann nur sagen, du, meine Verbindung ist gerade so schlecht, sorry.
Genau, ja, ich höre dich auch gerade ganz schlecht. Was war das? Nein, Scherz.
Genau. Nein, also du wirst recht schnell merken, es geht hier um das Hinterfragen von Rollen- und Geschlechterstereotypen. Mhm. Und es ist alles ein bisschen mit so einem Augenzwinkern auch gemeint. Ich stelle dich jetzt kurz mal vor, du bist in Deutschland ja richtig berühmt. In Österreich bin ich mir nicht so sicher, ob dich alle kennen. Deshalb also mal kurz eine Vorstellungsrunde.
Okay.
Du bist 36 Jahre alt, für einen Mann in deinem Alter mit 1,42,5 Metern eigentlich recht klein. Was sofort auffällt, ist dein verschmitztes Lächeln und deine spitzbübische Art. Du bist kinderlos und lebst derzeit in keiner Beziehung, soweit ich weiß.
Richtig.
Bekannt geworden bist du als Profisportler in der Leichtathletik. Du hast mehrere Meistertitel geholt, unter anderem warst du dreimal Weltmeister im Speerwurf, mehrfacher Europameister und deutscher Meister, da nicht nur im Speerwurf, sondern auch im Kugelstoßen und Diskuswurf. Bei den Paralympischen Spielen 2008, da hast du in Peking die Silbermedaille im Kugelstoßen geholt. Außerdem kennt man dich aus der Sendung Let's Dance. Das ist ein Tanzwettbewerb im Fernsehen, ähnlich wie Dancing Stars in Österreich, wo du da in Deutschland mit deiner Tanzpartnerin vergangenes Jahr Dritter geworden bist. Und du bist sehr aktiv auf Social Media und hast auf Instagram über 200.000 Follower. Möchtest du noch was ergänzen?
Ich fand das super. Also da fühle ich mich ja direkt geschmeichelt. Also vielen Dank für die tolle Vorstellung. Aber ja, also tatsächlich würde ich schon sagen, ich komme ja vom Sport und das ist schon so meine größten Erfolge, die ich feiern durfte. Und all das, was ich jetzt erleben darf, ist, ich sag mal, eine tolle Zugabe, tolle Erfahrung und ich hoffe, dass es noch so weitergeht.
Ich habe schon gesagt, der Frauenfragen-Podcast, da geht's immer mit Augenzwinkern und so zu. Es ist als Experiment angelegt. Es gibt Spielregeln. Ich erkläre sie dir kurz mal. Also ich würde dich bitten, alle meine Fragen zu beantworten. Du darfst oder kannst dreimal sagen, na. Einmal gibt es den Nein-Joker, kannst eine Frage komplett ablehnen. Dann gibt es den Richtungswechsel-Joker. Du kannst sagen, okay, beantworte ich nicht, aber liebe Mari, was meinst denn du da dazu? Oder du kannst auch jemanden anrufen. Also wenn du sagst, okay, du willst irgendwen anderen so blamieren oder weiß ich nicht was, dann darfst du das.
Okay, ich bin gespannt, ob ich sie am Ende nutzen werde oder nicht. Okay, Richtungswechsel, Nein und Telefonjoker.
Genau. Und wenn du keinen Joker verwendest, dann gibt es am Schluss einen Preis. Den schicke ich dir dann gerne zu.
Oh, jetzt muss ich mich anstrengen. Okay, jetzt machen wir ruhig noch mehr Druck, aber ich bin da. Ich bin bereit.
Dann gehen wir jetzt auf den roten Teppich.
Am roten Teppich.
Was bei dir sofort auffällt, ist dein jugendliches Aussehen. Also du hast auch wirklich kaum Falten, wenn ich das so sagen darf. Welche Pflegeprodukte verwendest du?
Keine.
Wirklich gar keine?
Nee, wirklich keine. Also ich, okay, tatsächlich, wenn ich mal irgendwie so Pickelchen habe, dann benutze ich so eine Akne-Creme. Aber das würde ich jetzt nicht so unbedingt förderlich für die Falten nehmen. Also was heißt keine? Also Haare zum Beispiel, die mache ich mir natürlich. Da tue ich Zeug rein, dann nehme ich immer die Strandmatte. Und ansonsten Parfüm, Deo, Duschen, keine Creme, nix.
Was ist dann dein Beauty-Geheimnis?
Ist eine gute Frage. Vielleicht meinte die Natur es sehr gut mit mir. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also vielleicht rege ich mich auch nicht so oft auf oder weiß ich nicht. Ich muss irgendwie ein bisschen den Stress, ja, bewältige ich irgendwie anders, ein bisschen mit Witz und ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht. Vielleicht so diese Richtung könnte sein.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Aussehen so generell?
Boah, ich glaube, eine 10 wird sich wahrscheinlich keiner geben. Also ich glaube, man hat immer was zu mäkeln. Also ich würde sagen, ich würde mir eine, ja, aber schon eine 8 geben.
Das ist gut.
Ich glaube, man hat ja immer was auszusetzen. Ne? Man steht morgens auf und dann, oh, schon wieder so ein Fletschauge oder hier, da ein Pickel oder ich weiß es nicht. Also ich glaube, da gibt es ja immer wieder mal was.
Aber alles, was du jetzt beschrieben hast, was du zu mäkeln hast an deinem Aussehen, sind Dinge, die kommen und gehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also eben Pickel, manchmal hat man halt welche, manchmal nicht. Gibt es denn irgendwas, womit du so richtig unzufrieden bist? Also wo du dann sagen musst, gut, da kann ich jetzt nichts machen, das muss ich einfach annehmen, wie es ist?
Also ich glaube, in der Kindheit, würde ich sagen, hatte ich schon so, also aufgrund auch meiner Behinderung, ne, dass ich halt so bestimmte Merkmale habe, so ich habe so eine ziemlich breite Nase, einen großen Kopf, also Dinge, die ich da vielleicht bemäkeln würde, aber mittlerweile, nee, ich fühle mich wohl, so wie es ist, ich bin glücklich, ich habe nichts auszusetzen, wirklich, sonst würde ich es ja auch wirklich sagen, also ich bin ein ehrlicher, offener Mensch, aber mich stört tatsächlich nix, nee.
Du hast es jetzt selbst auch schon bestätigt und du hast auch den Ruf, immer positiv und gut drauf zu sein. Meinst du, du wärst weniger erfolgreich, wenn du nicht so viel lächeln würdest?
Also erstmal ist das Schöne ja, dass ich mich nicht verstelle, sondern dass ich ja so bin, wie ich bin. Und das finde ich, das gehört ja einfach auch zu mir. Aber ich glaube natürlich schon, dass man lieber vielleicht jemanden um sich hat, der immer fröhlich, freundlich, positiv durch die Welt geht, anstatt dass man immer sagt, ah, wird eh nichts und ah, meins hat klappt und immer so solche Zweifel hat. Ich glaube, das ist vielleicht schon angenehmer für die Leute, wenn man vielleicht so ein bisschen, ja, es gibt nur einen Weg und der ist geradeaus.
Du bist 36 Jahre alt, der nächste Runde ist der 40er. Wie geht's dir denn mit dem Altern?
Ja, hör auf. Also das ist auch ein Thema. Also 40 ist, ich habe ja, also das Lustige ist ja, als Jugendlicher ist man ja immer froh, 16, dann darf man mal das erste Bier trinken. 18, dann darf ich wieder alles, geil, Party, so lange wegbleiben, wie ich möchte. Und dann geht's aber irgendwann so andersrum. Also bei mir war es so, ab 30 habe ich irgendwie anders über mein Leben nachgedacht, bin ich ehrlich. Also da geht's dann los, so, oh, eigenes Geld verdienen, alleine wohnen, nicht mehr von Mama und Papa abhängig sein.
Mit 30 erst?
Ja, also ich hab ja, man muss ja so sehen, ich habe ja 2 Ausbildungen gemacht auch, ne, so relativ schnell hintereinander. Und irgendwann war ich dann mal fest in einem Job. Ich zähle die Ausbildung, da hast du ja immer noch so Narrenfreiheit. Da hast du ja immer noch so, komm, machst du mal einen Fehler, wird ein Auge zugedrückt. Aber dann habe ich irgendwann ja 2 Ausbildungen abgeschlossen und habe erstmal im öffentlichen Dienst gearbeitet, also ganz normal als Bürosachbearbeiter. Und da hatte man auf einmal Verantwortung. Und dann irgendwann kam es ja auch so, dass die ersten Freunde Kinder bekommen, Haus gebaut haben, verheiratet sind, bin ich alles nicht. Und dann denkt man schon mal irgendwann so drüber nach, okay, läuft mir die Zeit davon oder warum läuft hier was schief? Aber es ist einfach so, dass ich einen ganz anderen Lebensabschnitt habe oder ein ganz anderes Leben geführt habe oder auch führe. Ich finde es aber toll. Also ich glaube, dass viele Freunde wahrscheinlich, die zu Hause sitzen mit 3 Kindern, sagen, ach, ich würde gerne das machen, was der Matze macht. Und ich dann...
Aber jetzt haben wir auch die Antwort auf die Frage nach dem Beauty-Geheimnis, oder?
Ach so, ja, vielleicht. Okay, das könnte sein. Stimmt, ja.
Weil wenn du sagst, erst mit 30 so richtig erwachsen geworden und eben all die Dinge, die viele andere dann schon haben und hatten, hast du gar nicht. Eben, du hast ja dann auch vielleicht viel mehr Schlaf, unterstelle ich jetzt einmal, und Ruhephasen. Mhm. Und Schlaf ist ja wichtig für die Schönheit.
Okay, das könnte vielleicht mein Beauty-Geheimnis sein. Viel Schlaf, vor allen Dingen ausgeschlafen. Stimmt, wenn ich so zurückdenke an meine Kumpels, die ja jetzt noch so einen 4-jährigen Sohn haben, 2-jährige Tochter, die haben immer Trouble in der Bude. Also, und da wird doch immer, glaube ich, 4 Uhr aufgestanden, schön, dann nochmal hingelegt. Stimmt, das habe ich natürlich nicht, klar.
Fühlst du dich denn ohne Kinder als ganzer Mann?
Tatsächlich muss ich sagen...
Es gibt Joker, gell? Nur so als Hinweis.
Ja, nee, ich kann, ich darüber. Nee, du hast mir gesagt, ich kriege einen Preis, deswegen versuche ich das jetzt hier erst durchzuziehen.
Du bist Sportler, ne? Also von dem her, du kennst diesen Kampfesgeist. Du willst gewinnen.
Genau, du willst die Challenge, dann gehen wir jetzt da durch. Ob ich mich ohne Kinder als Mann fühle, hast du gesagt, ne?
Als ganzer Mann, ja.
Als ganzer Mann, ja, genau. Ich bin ja sowieso nur ein Alber, aber ich würde sagen, schon, ja. Also natürlich denkt man immer manchmal dran, ach, es wäre schon schön, eine Familie zu haben, nicht alleine zu sein oder ja, so Kinder zu haben um sich rum. Ich muss aber sagen, durch meine Freunde, die ja auch sehr junge Kinder noch haben, oder auch zum Beispiel meine Schwester, ich bin nämlich jetzt Patenonkel geworden, der kleine Henry, der ist jetzt 9 Monate alt. Und wenn ich den sehe, dann geht mir mein Herz auf und das ist so mein Ein und Alles und kann eine gute Trainingsübung sein. Ist ja auch schön.
Aber ist das jetzt ein Thema, das du zum Beispiel gleich ansprichst, wenn du jemanden kennenlernst?
Also es ist schon so, wenn ich Beziehungen habe oder meine Beziehung hatte, dass da das Thema auch auf jeden Fall aufkommt, weil es ist ja auch so für mich gerade eine spannende Frage, weil ich weiß aus medizinischer Sicht, dass wenn ich mit einer normalwüchsigen Frau ein Kind bekomme, stehen die Chancen 50-50, dass es kleinwüchsig wird. Und das ist natürlich immer so, was ich so mal ein bisschen, na, natürlich nicht am Anfang, also muss man schon ein paar Jahre zusammen sein, dass man dann mal so absteckt, so, wo geht die Richtung hin und ob die Frau sich das dann auch vorstellen kann. Aber bisher war es immer so, dass die Frauen gesagt haben, ey, ich bin mit dir zusammen und du bist doch das beste Beispiel, wie es funktioniert, wenn das Kind kleinwüchsig wird.
Ich versuche hier im Podcast auch eben Rollenklischees zu hinterfragen und auch so nach Männerbildern und Frauenbildern nach vielfältigeren zu suchen. Mit welchem Männerbild würdest du denn sagen, bist du aufgewachsen? Hattest du so Vorbilder, wo du sagst als Mann, ja, so wollte ich immer sein oder der hat mich sehr geprägt?
Boah, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich hatte ich nie so wirklich ein Vorbild. Ich würde jetzt sagen, so zum Beispiel Dirk Nowitzki, Vitali Klitschko, so das sind, oder die Klitschko-Brüder, das sind so Menschen, wo ich aufsehe. Gut, ich kann auch nur nach oben gucken. Aber dass ich jetzt sage, wow, das ist jetzt so der typische, also in dem Zusammenhang, das ist jetzt rein aufs Sportliche gesehen, ist eine gute Frage. Hatte ich eigentlich gar nicht so richtig.
Und jetzt an den Klitschko-Brüdern, was fasziniert dich an denen, wenn du sagst, okay, das wären jetzt so Vorbilder?
Ja, einfach so den Willen, den Ehrgeiz, was sie ja so alles auf die Beine stellen. Zum Beispiel jetzt ja auch, gut, das ist jetzt, leider gibt's Krieg in Europa und auch da sind die und stehen ihren Mann und unterstützen da die Familie, die Freunde, das Land. Und ich würde behaupten, das machen wenige. Und das finde ich einfach so faszinierend, dass die, wenn die ein Ziel haben oder wenn die für was stehen, dann stehen die zu 100% dahinter. Und das sind für mich richtige Männer.
Mhm. Du hast jetzt zwei Dinge gesagt, wo ich nachfragen möchte. Und zwar hast du eine, nennt man das Redewendung oder einen Ausdruck verwendet, der ja recht gängig ist, nämlich die stehen ihren Mann. Und dann hast du gesagt, das sind richtige Männer.
Oh, oh.
Kannst du das mal ein bisschen näher erklären?
Jetzt willst du es wissen, ne?
Natürlich.
Die stehen ihren Mann, ja, aber tatsächlich würde ich es auch sagen, wenn ich ein Vorbild hätte, was eine Frau als Vorbild hätte, würde ich auch sagen, steht ihre Frau. Also das würde ich auch sagen. Steht sein Mann, meine ich einfach so, er steht hinter dem, was er will oder was er auch verkörpert oder was er erreichen möchte. So. Und da gibt es kein Pardon, sondern man arbeitet dann da auch für sein Ziel. Man gibt alles. Und das meine ich so damit, er steht sein Mann.
Was macht jetzt einen richtigen Mann aus? Weil du hast doch so gesagt, das sind so richtige Männer.
Ja, also ich mag es nicht zum Beispiel, wenn man nur labert und nichts dahinter steckt. Oder ja, also wenn man irgendwie keine klare Meinung vielleicht auch hat oder wenn man immer nur überall mitschwimmt, aber selber sich vielleicht auch nicht engagiert oder also sowas halt zum Beispiel, wenn man nicht sein Mann steht halt, wenn man keine eigene Meinung hat.
Das finde ich jetzt auch wieder spannend, weil du hast jetzt als erstes gesagt zu, was ist ein richtiger Mann? Ja, wenn jemand nur labert und so, dann ist er kein richtiger Mann. Und da ist mir jetzt sofort eingefallen, weil es gibt ja auch, und das ist jetzt kein Vorurteil, sondern das ist sogar belegt in Studien, es gibt sehr oft bei Jobbewerbungen zum Beispiel, Männer trauen sich viel mehr zu, also die sagen viel eher, ja, das mache ich schon. Also wenn sie irgendwie bei 5 Qualifikationen 2 erfüllen, bewerben sie sich fix auf den Job. Frauen bewerben sich nicht einmal, wenn sie alles erfüllen, sondern müssen dann noch irgendwie, weiß ich nicht, rumfragen und hinspüren und ich weiß nicht, wie sie sich dann bewerben. Also ein bisschen ist das ja so die Bestätigung von, ja, tatsächlich gibt es Männer, die labern viel rum, aber in deinem Kopf ist ein richtiger Mann, der das eben nicht tut, oder?
Ja, genau, absolut. Also zum Beispiel, Ja, also ich kann es immer ja nur so ein bisschen vom Sport sehen zum Beispiel. Wenn ich ein Ziel hatte, dann habe ich dafür alles getan. Wenn ich verletzt war, habe ich mich zurückgekämpft. Wenn ich, weiß ich nicht, nicht Erster war, sondern immer in den hinteren Reihen, dann habe ich nochmal doppelt trainiert. Ich habe also so viel Gas gegeben, dass ich schaffe. Ich habe die Partys weggelassen. Ich habe die Familie ja auch verlassen für den Sport. Ich habe so viele Dinge getan, die vielleicht man nicht tun würde, aber ich hatte das Ziel und ich wollte das unbedingt erreichen. Und dafür habe ich alles getan. Und das kann mir keiner nachsagen, dass ich dafür nicht alles getan habe. Und klar bin ich jetzt in der glücklichen Situation, dass das auch geklappt hat. Aber wie gesagt, ich stand da mein Mann, das war mein Ziel. Ich wollte der beste Kleinwüchsige der Welt werden. Das habe ich geschafft. Und da habe ich dann auch Opfer gebracht.
Aber würdest du jetzt sagen, das ist was Männliches?
Nein, also wie gesagt, ich würde es auch genauso, wenn es eine Sportlerin wäre, die auch das Ziel hat, Weltmeisterin zu werden, die muss dann auch ihre Frau stehen. Also die muss dann auch Gas geben oder beziehungsweise ihr Ziel so verfolgen, dass sie es auch erreicht.
Mhm. Also du merkst schon, ich reite ein bisschen so auf den Begriffen herum, aber jetzt gar nicht wegen dir, sondern so generell, also das mache ich in allen Gesprächen, weil mir einfach auffällt, dass wir Dinge so oft einfach so dahin sagen, weil wir es halt so gelernt haben. Ja? Also so Begriffe wie, ja, da steht jemand sein Mann und so. Oder generell in der Sprache verwenden wir manchmal Ausdrücke, die vielleicht gar nicht mehr so zeitgemäß sind oder gar nicht passen. Und da ist es mir einfach so wichtig, noch einmal in den Diskurs zu kommen und einfach drüber nachzudenken und zu schauen, okay, ja stimmt, was heißt denn das eigentlich, wenn ich sage, das ist ein richtiger Mann? Was für Bilder habe ich da im Kopf? Und inwiefern unterscheidet sich das von, ja, das ist eine richtige Frau? Und da würde ich jetzt sagen, so gängig im Klischee sind die Unterschiede sehr groß, was eine richtige Frau und was ein richtiger Mann ist.
Mhm. Ja, und ich glaube, es kommt ja auch darauf an, dass ja zum Beispiel, wenn du wen anders fragen würdest, würde dir wahrscheinlich einer sagen, richtiger Mann ist muskulös, Barthaar, Brusthaar, keine Ahnung, sowas. Aber das ist bei mir kein richtiger Mann. Wie gesagt, bei mir geht's darum, was ich ja schon angesprochen habe, dass man auch hinter seiner Meinung steht und dann auch Arschbacken zusammen und dann dadurch.
Ich finde es jetzt spannend auch, dass du eben Muskeln und so angesprochen hast gerade, weil ich habe mich im Vorfeld gefragt, als wir jetzt auch über die Vorbilder gesprochen haben, inwiefern es schwierig ist, wenn man von vornherein eben schon ein bisschen anders ist, nämlich von vornherein, du bist kleinwüchsig, du weißt, du wirst einfach nie so groß werden wie die meisten Männer. Du wirst körperlich nie so ausschauen können wie die meisten Männer.
Ich schaue besser aus.
Ja, gut, ich finde eine super Einstellung, ja.
Ne, Selbstbewusstsein, ja, muss man haben.
Aber inwiefern man sich dann eben von vornherein schon gar nicht begibt in diese Rollenbilder, weil sie eh unerreichbar sind. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt, ja. So kann ich nicht erreichen oder wie auch immer. Aber ich glaube, wie gesagt, man muss das immer so sehen, dass wir ja alle individuell sind. So jeder Mensch ist anders, sonst wäre es ja auch irgendwo langweilig. Aber trotzdem ist es so, dass ich ja, also ein anderer Sportler, der normalwüchsig ist, trainiert und ich trainiere auch. Also wir machen ja trotzdem das Gleiche, nur vielleicht sieht der anders aus als ich. Aber ich muss trotzdem sagen, da hast du auch recht. Und das ist auch so ein Ding, wo ich zum Beispiel mich nicht verglichen habe, aber es dann cool fand, dass ich zum Beispiel auch oft mithalten konnte mit den, ich sag mal, normal großen Jungs. Zum Beispiel, ich habe ja auch, ich bin 1,42, 5 groß und habe auch, ich glaube, ich habe da 57 Kilo oder so gewogen in meiner sportlichen Karriere, 56, 57 Kilo und habe über 200 Kilo tiefe Kniebeuge gemacht. Das hat zum Beispiel manch anderer normalwüchsiger Sportler gar nicht geschafft. Und das waren so Dinge, da war ich natürlich irgendwie auch nochmal ganz anders stolz drauf. Jetzt hasse mich. Ich weiß nicht, das ist so ein Thema, so wie du es ja gerade angesprochen hast, also es ist schon so, dass man sich ja trotzdem auch irgendwo vergleicht, also gerade ich, dass ich weiß, so, ne, ich werde niemals so groß wie er, ich werde vielleicht auch nie so weit werfen, ich war ja Werfer, aber trotzdem gab es Bereiche, wo ich auch besser war als ein olympischer Sportler, sage ich mal. Und irgendwie komischerweise war ich aber da wirklich immer besonders stolz drauf, ja.
Inwiefern hast du dich denn, weil ich finde das wirklich ein spannendes Thema und das hatte ich so im Podcast noch nie, inwiefern hast du dich denn dann mit anderen Kleinwüchsigen verglichen? Gab es da dann sowas im Sinne von, okay, Schönheitsideale in die Richtung?
Also Schönheitsideale nicht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ach guck mal, der sieht jetzt nicht so gut aus oder weiß ich nicht, der ist noch kleiner oder nee, das nicht. Also ich war immer eher, wenn dann von den Leistungen fasziniert und Ich weiß noch einmal, das ist so eine Situation gewesen, meine ersten Paralympischen Spiele in Peking 2008, da traf ich zum ersten Mal so richtig auf internationale Konkurrenz. Und da kam dann ein Kleinwüchsiger rein, ich glaube, das war ein Grieche. Und ich hatte auch einen Griechen bei mir, also man kriegt ja immer so Startlisten, wo man dann sieht, okay, alles klar, ihr, das sind die Jungs, gegen die trete ich an. Und dann kam ein Grieche rein. Das war so ein Schrank, der Typ war so breit. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt mein Gegner, den muss ich jetzt, gegen den starte ich? Das ist ja krass, habe ich gedacht. Da habe ich gedacht, da kannst du ja direkt schon die Sachen packen und wieder nach Hause fliegen. Bis ich da mitbekommen habe, dass der dann beim Powerlifting aber war. Ne? Da war es dann wieder entspannter. Aber da hatte ich auch mal eine Situation, wo ich gedacht habe, so, wow, holla die Waldfee. Also das ist ja schon echt brutal.
Mhm. Eine gängige Frauenfrage ist ja auch, wirst du von Männern ernst genommen? Ja, werden Frauen öfter gefragt, vor allem Frauen in höheren Positionen oder in klassischen Männerdomänen. Jetzt drehe ich sie einfach um, weil das mache ich ja hier im Podcast. Ich drehe sehr viele Dinge um. Wirst du von Frauen ernst genommen? Jetzt eben wegen deiner Größe?
Boah, das ist eine gute Frage. Da würde ich auch wieder aufs Kindesalter gehen, dass ich da auf gar keinen Fall ernst genommen worden bin. Vielleicht aber auch aus Angst oder aus das Unbekannte, so eine Frau, wenn sie sich auf mich einlässt, natürlich. Mittlerweile ist es so und so. Also es gibt die Art von Frau, die mich so respektiert, wie ich bin. Und das ist auch der große Teil. Es gibt natürlich auch Frauen, wenn man feiern geht, die das mal ausprobieren wollen mit dem Kleinwüchsigen. Die gibt es natürlich auch.
Hast du das erlebt?
Habe ich schon erlebt, ja. Ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, habe ich da noch nicht gemacht, aber... Ich meine, warum nicht?
Du hast ja gesagt, man soll mit seinen Nachteilen positiv umgehen, ne?
Genau, absolut, ne? Und deswegen, also es gibt aber auch natürlich Frauen, die sagen und immer noch da sind, der Mann muss größer sein. Man braucht einen Mann, der einen beschützt. Finde ich total bescheuert, ne? Weil dann hast du da jemanden, weiß ich nicht, der 2 Meter groß ist und dann hast du jemanden wie mich. Wo kann ich denn meine Frau nicht beschützen? Und also verstehe ich nicht. Also, aber das ist ja dieses typische Klischee.
Da möchte ich gleich eine Studie nachschießen aus dem Jahr 2020 und wir wissen natürlich bei Studien, es gibt eine Studie, die etwas belegt, macht man eine andere Studie, belegt sie das Gegenteil. Also das ist jetzt auch nicht die Wahrheit. Da ist rausgekommen, Frauen suchen keine kleineren Männer. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass auch bei der Online-Partnersuche bezüglich der Körpergröße einem geschlechtstypischen Muster gefolgt wird. Frauen suchen eben eher größere Partner und Männer suchen eher kleinere Partnerinnen. Und Frauen ist dieser Faktor wichtiger als den Männern. 70% gaben nämlich an, dass der Partner größer sein soll. Und bei den Männern waren es nur 39%. Und dann hat man aber herausgefunden, genau das, was du jetzt belegt hast, die Körpergröße ist kein zentraler Faktor, weil 63% der Frauen haben dann gesagt, dass sie von der Körpergröße absehen würden, wenn sonst alles passen.
Ja, guck mal, ich hatte ja zum Beispiel auch, meine Ex-Freundin war 1,82 Meter groß.
Was sehr groß ist für eine Frau, weil ich glaube, der Durchschnitt liegt so bei 1,65 oder 1,60 sogar.
Oh ja, dann ist es sehr groß. Hm. Ja, und sie war 1,82 groß und letztendlich kann ich es ja eh nicht ändern. Ne? Also die Frau muss sich ja dann darauf einlassen können. Ich werde nicht größer, bei mir ist es so. Und ja gut, für die Frau ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Das sieht natürlich aus, wenn wir Hand an Hand laufen durch die Stadt wie Mutter und Kind. Aber trotzdem, ich meine, da muss man einfach drüber stehen und ich glaube und finde ja auch, dass es immer mehr in der Gesellschaft ja auch ankommt, dass man desto unterschiedlicher, desto, weiß ich nicht, schöner.
Was mir auch immer wieder auffällt in Bezug auf die Größe und ich bin jetzt in der 5. Staffel des Frauenfragen-Podcasts angelangt. Aus den Kinderschuhen ist der Podcast raus. Ich finde, wir können jetzt langsam auch über das Thema Sex sprechen. Hatten wir nämlich im Podcast noch kaum. Und auch da fällt mir immer wieder auf bei Männern, vor allem wenn Männer unter sich sind, aber auch so in der Gesellschaft, die Größe spielt irgendwie immer eine Rolle.
Absolut.
Also bei dir ist es jetzt natürlich, du hast es vor allem erlebt aufgrund der Körpergröße, dass es da manchmal hinderlich sein kann oder dass es sehr thematisiert wird, aber es wird auch die Größe des Penis immer so thematisiert, habe ich als Frau das Gefühl, ja? Wie nimmst du das wahr und warum ist das so? Ist nicht ein bisschen wurscht? Also wurscht, nein, aber...
Wurscht, ja, gutes Wortspiel. ja, also tatsächlich habe ich diese Erfahrung auch, gerade weil ich ja, ich sag mal, einfach ein Exot bin, was vielleicht für viele Frauen dann so ist. Und dann werde ich natürlich schon gefragt, so, wie ist das denn überhaupt? Sex, funktioniert das? Ich hatte zum Beispiel mal auch was mit einer größeren Frau, die hat mir dann nach dem Sex gesagt, so, ey, das funktioniert ja alles. Und ich so, wieso, was soll denn nicht funktionieren? Ja, ich dachte, wenn du auf mir liegst, dann können wir uns nicht küssen, weil du dann mit meinem Gesicht in meinen Brüsten hängst. Und da habe ich gesagt, nee. Also tatsächlich, mein Oberkörper ist ja normal groß. Also wenn man dann übereinander liegt, dann hören halt meine Füße irgendwann da bei den Schienbeinen auf. Also kommt natürlich auch mal drauf an, wie groß die Frau ist. Aber sonst funktioniert alles. Das ist tatsächlich schon eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Oder ich glaube auch, dass sich das viele Frauen diese Frage stellen.
Also mir ist es ja ein Anliegen, zu einer feministischen Revolution zu kommen in allen Gesellschaftsbereichen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir kämen auch in Bezug auf die Sexualität zu einer feministischen Revolution, dann würden wir ja dorthin kommen, dass wir eben lernen und wissen, Sex ist nicht nur Penetration und das hat nicht nur mit Penis und Vagina zu tun, sondern mit ganz vielen anderen Dingen. Und nur weil jemand körperlich, und das ist jetzt eben gar nicht nur bei dir, ist jetzt völlig wurscht, ob du kleinwüchsig bist oder nicht, aber Menschen sind ja individuell und auch Geschlechtsorgane, wissen wir, schauen sehr unterschiedlich aus, sind mal größer, kleiner, dünner, dicker, was auch immer. Und dann wäre auch da viel mehr Offenheit möglich. Und eben, wir wissen, dass wir ja nicht nur mit Penis und Vagina Sex machen und Liebe machen. Und trotzdem spielt es aber so eine Riesenrolle immer noch. Und ich finde, das ist was sehr, das werden jetzt manche sagen, hä, jetzt verbindet sie das wieder damit. Aber ja, ich finde, das ist sehr patriarchal gedacht.
Mhm. Ja, das stimmt schon, weil du hast ja recht. Also es ist ja wirklich so, ich weiß nicht, das sollte jeder mal so die Erfahrung wahrscheinlich gemacht haben, dass wenn man ja zum Beispiel irgendwie verliebt ist, das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Sex irgendwie, als einfach nur rein, raus, seine Bedürfnisse befriedigen und fertig. Das stimmt. Und deswegen finde ich auch, so wie du sagst, da gehört viel, viel mehr dazu als nur die Geschlechtsteile.
Aber wie erlebst du das unter Männern? Weil da kommt mir auch immer wieder unter, dass gerade wenn Männer unter sich sind, dann läuft, ich nenne es jetzt, ich weiß nicht, ob in Deutschland dieser Begriff gängig ist, ich nenne es jetzt so ein bisschen Spazi-Humor. Also da wird dann sehr so bubenmäßig drüber gesprochen, so hihihi und Penis hier und Penis da. Und unter Frauen gibt es sicher auch, ja? Nur eben auf andere Art und Weise, finde ich jetzt auch nicht, muss man jetzt auch nicht rühmen dafür. Das ist dann
ja,
der Männer-Podcast, da komme ich dann gern zum Interview. Nein, aber wie erlebst du das? Ist das ein bisschen so ein Zeigen, wer das Stärkere ist oder um was geht's da dann?
Also ich glaube nicht, dass man irgendwie sein Geschlechtsteil, sage ich mal, vergleicht, so das jetzt nicht. Aber klar, dass man schon sagt so, wow, aber boah, mit der hattest du was, die ist aber echt hübsch oder heiß oder wie auch immer. Das erlebe ich schon, also dass man da irgendwie so leider nur so rein objektiv irgendwie bewertet.
Kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu einem doch sehr spannenden Thema, weil Rollenbilder, Mann-Frau-Bilder werden auch sehr oft reproduziert und verstärkt durch Medien, auch soziale Medien. Und da würde ich gern über eine Sendung sprechen, in der das vor allem sehr verfestigt wird, finde ich, die Sendung Bachelor. Und da hast du ja mal, glaube ich, eine Parodie auf diese Sendung gemacht, das auch in Deutschland, glaube ich, in der Bild-Zeitung dann aufgegriffen wurde und kurz war mal so, aha, Matthias Meester wird ja jetzt der neue Bachelor, so.
Mhm.
Was würdest du denn so prinzipiell zur Sendung sagen und wie da Geschlechterstereotype rüberkommen?
Ja, es ist ja schon trashig. Ich wüsste gar nicht, ob ich das tatsächlich machen wollen würde. Also ich habe zwar zum 1. April als Scherz mich vorgestellt als der neue Bachelor. Ich muss sagen, auf der einen Seite würde ich es natürlich ein krasses Statement finden, wenn man einen kleinwüchsigen Bachelor dahinstellt. Von daher finde ich das gut, aber andersrum, also ich glaube nicht, dass der Chef oder die Mama stolz ist, wenn man da mit jeder zweiten Frau, wie soll ich sagen, Spaß hat oder wie auch immer.
Vielleicht für alle, die die Sendung Bachelor nicht kennen, da geht es darum, dass 22 Frauen, die alle irgendwie so klassischen Schönheitsidealen entsprechen, also meistens Traummaße, lange Haare, perfektes Make-up und so weiter, dass die dort sich auserwählen lassen von eben dem Bachelor, von einem Mann. Also jede will dann so die Auserwählte werden. Und die sollen dann mit diesem Bachelor ein Luxusleben unter der Sonne Floridas führen, eben sich verlieben und so weiter und so fort. Und was das so auffällt, ist, dass die Oberflächlichkeiten, habe ich schon angesprochen, also es geht vorrangig um Geld, Äußerlichkeiten und oberflächliche Gefühle. Und ich frage mich, was das eben mit jungen Menschen, jetzt sind wir ja beide schon sehr alt, aber junge Menschen macht, um es nochmal
ja,
zu betonen.
Danke.
Diesel W soll es ja hier auch tun, ja.
Ja,
was
natürlich.
Das eben mit, vor allem einerseits mit jungen Mädchen macht, wenn die sehen, okay, so soll ich als Frau sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ach so, im Leben geht es vor allem darum, dass ich von einem Mann auserwählt werde. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube einfach, dass viele Mädels sich diese Schönheitsideale auch irgendwie annehmen möchten und da vielleicht dann auch ja hungern, weil sie dünn werden wollen. Ich weiß es nicht, sich vielleicht schon früh Eingriffe machen lassen oder vielleicht dann irgendwann eine Depression bekommen oder ich weiß nicht, das kann ja so viel mit einem machen. Das stimmt schon. Also das finde ich schon gefährlich, sag ich mal, oder nicht gut, so. Die Frage ist halt auch, ob man da vielleicht als Eltern nicht sagen muss, hör mal, guck lieber Sendung mit der Maus.
Mit 19.
Ja, genau.
Wie ist das auf Social Media eigentlich? Du bist, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, sehr aktiv. Du hast über 200.000 FollowerInnen. Wie erlebst du denn das da? Weil immer wieder merke ich in Gesprächen, dass Social Media ein bisschen in die Richtung geht, was jetzt eben Rollenbilder betrifft, dass das alles wieder sehr rückschrittlich ist. Also, dass Frauen sich präsentieren vor allem über nackte Haut und über Sexiness und Männer sich präsentieren. Und das sieht man ja auch im Bachelor, weil ich finde ja auch, dass die Männer in der Sendung nicht gut wegkommen, sondern auch die repräsentieren ja total veraltete Rollenbilder. Sie lieben Autos oder dicke Motorräder, sie gehen ins Fitnessstudio und definieren sich sehr über ihren Body und wollen dann eben die hübscheste oder geilste Frau da bekommen. Wie nimmst du das wahr? Hattest du auf Social Media schon Erlebnisse, die in diese Richtung gehen, die dieses Bild auch bestätigen?
Also ich merke tatsächlich, dass wenn man Haut zeigt als Frau, dann merke ich, dass dieser Kanal explodiert. Und ich finde, das zum Beispiel ist, finde ich, beim Mann schwieriger. Natürlich muss man jetzt auch wissen, was man dann für eine Community hat. Dann hat man da vielleicht notgeile Männer, die da folgen. Also man kann auf jeden Fall dann keine Beauty-Produkte mehr vermarkten, weil die wird keiner mehr kaufen, weil man wahrscheinlich 90% der Follower Männer hat. Das muss man sich natürlich auch im Klaren sein.
Also nur kurz dazwischen gesagt, da hast du auch ein wichtiges Stichwort jetzt gesagt, vermarkten, weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass soziale Netzwerke wie Instagram und Co. mittlerweile einfach Vermarktungsplattformen sind, wo ganz charmant, also charmant unter Anführungsstrichen, aber sehr unentdeckt oder so unter der Oberfläche einfach Marketingmaschinerien dahinter stecken, wo Produkte verkauft werden sollen.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich so. Also ich kenne ja auch viele, die machen wirklich nur das. Also die machen wirklich nur Influencen oder Influencer, wie man das sagt, und leben davon, Werbung zu machen in ihren Stories oder in ihrem Feed. Und das finde ich halt krass so, dass man damit heute, also wenn ich meinem Vater sagen würde, ich bin jetzt Influencer, der würde erstmal fragen, was ist das überhaupt? Und der würde gar nicht glauben können, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
Aber bist du nicht eigentlich auch Influencer? Ist man nicht, sobald man eine gewisse FollowerInnenzahl erreicht hat, sowieso Influencer?
Also ehrlich gesagt habe ich mich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt. Also ich finde es toll, dass mir so viele Menschen folgen. Nicht, weil ich Werbung mache, sondern weil ich so bin, wie ich bin und sehr gerne über mich lache und das ja auch zeige und auch Sportler war. Also ich habe ja jetzt nicht, ich komme ja nicht aus dem Nichts, sondern ich habe ja wirklich was, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe gearbeitet, ich habe meinen Sport gemacht, meine Ziele verfolgt und jetzt bin ich in der Medienwelt so ein bisschen angekommen durch Let's Dance, Hot oder Schrott, was ich mache und gerade noch ein paar andere Dinge. Also es war natürlich sehr viel Glück, dass ich da auch reingekommen bin, definitiv, das gehört dazu, aber ich habe ja auch dafür gearbeitet, also jetzt nicht unbedingt, ich wollte jetzt nie Influencer werden oder sowas, aber das ist echt schwierig, weil man will ja jetzt keinen unterm Scheffel stellen, dass man sagt, ja, die haben jetzt einmal mal ein Profil angelegt, ein bisschen Bikini und ein bisschen Badehose gezeigt und zack, jetzt können die sich vermarkten und verdienen damit Geld und ich habe erstmal Gas geben müssen auf anderer Ebene und mir das erarbeiten müssen, so schlecht will ich das gar nicht reden.
Vielleicht ist eine Unterscheidung, ohne Bewertung jetzt, dass das eine ist, du hattest im echten Leben schon ein Leben, wo du Dinge erreicht hast.
Ja, genau.
Und hast jetzt auch das Online-Leben, wo du auch Dinge erreichst, einfach nur mit der großen FollowerInnenzahl. Und der Unterschied ist vielleicht wirklich dieses Online-Leben und das echte Leben. Vielleicht kann man es so sehen, ohne Bewertung.
Genau, das stimmt. Ja, genau. Oder so. Machen wir es so. Genau.
Wenn du dir deine Gefolgschaft auf Social Media anschaust, weißt du ungefähr die Geschlechteraufteilung? Also folgen dir mehr Männer oder mehr Frauen?
Mir folgen tatsächlich mehr Frauen, aber auch knapp. Also ich glaube, ein bisschen über 60% Frauen und der Rest Männer.
Mein erster Gedanke wäre da sofort, dass Frauen, und da gibt es ja auch Studien und Untersuchungen, um jetzt wieder bei Klischees zu bleiben, dass Frauen vor allem Männer mit Humor mögen. Also es ist nicht nur die Größe, sondern man hört dann auch immer wieder, ja, ich finde es so schön, wenn wir miteinander lachen können oder wenn er mich zum Lachen bringt. Und du punktest und spielst ja vor allem mit Humor. Wann hast du erkannt für dich jetzt auch in Bezug auf deine Kleinwüchsigkeit? Also eben, wir haben schon heute darüber gesprochen, das normale Rollenklischee des Mannes kannst du eh von vornherein nicht erfüllen. Jetzt punktest du eben sehr mit Humor. Wann hast du für dich erkannt, dass das dein Weg ist?
Boah, relativ früh. Ich glaube, vielleicht habe ich es aber auch so als Schutz erst gemacht und dann gemerkt so, oh, es kommt ja gar nicht so schlecht an. Ich habe immer gemerkt, wenn einer einen Witz über mich gemacht hat, haben natürlich alle gelacht und auch die Mädels, und man denkt so, oh, peinlich und oh Gott. Und dann habe ich einfach einen draufgehauen und habe es dann nochmal lächerlicher gemacht, als es eigentlich war. Und habe mich wahrscheinlich davor erstmal so geschützt, würde ich sagen. Habe dann aber trotzdem gemerkt, dass meine Stärke natürlich nicht meine Größe ist, sondern dass ich was anderes habe. Und zwar, dass ich sehr gerne über mich lachen kann, dass ich ein verrückter Vogel bin, dass ich es liebe, wenn man einfach zusammen lacht. Und da habe ich dann schon gemerkt, so, dass es gut ankommt.
Kriegst du dann in Bezug auf deinen Humor auch Reaktionen von anderen Kleinwüchsigen? Beziehungsweise auch von Menschen mit Behinderung generell, die das als großen Relief sehen, dass man eben auch über sich selber lachen kann und die durchaus ernste Thematik, nämlich auch die vielen Benachteiligungen, die Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft ja immer wieder erleben, dass man die dann trotzdem auch mit Augenzwinkern und mit einem leichteren Lebensgefühl nehmen kann.
Ja, also ich habe beides tatsächlich. Also ich muss sagen, von 100% sind 99% genau so, dass sie sagen, ey, du machst es toll und du bringst Barrieren zum Fallen. Du lebst so ein Stück weit auch die Inklusion, dass jeder denkt, ey, guck mal, der ist genauso verrückt wie ich. Und also ganz normal, mein Video geht dann viral, dann sehen mich natürlich viele andere und man kommt mit diesem Thema in Berührung. Kleinwüchsigkeit, vielleicht Behinderung, wie auch immer. Aber es gibt auch Kleinwüchsige vor allen Dingen, die sagen, ey, finde ich scheiße, was du da machst.
Mhm. Die große Feministin Simone de Beauvoir hat ja gesagt, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Und im Endeffekt gilt das ja auch für Menschen mit Behinderung, weil man kommt ja nicht als Behinderter oder Behinderte zur Welt, sondern man wird im Grunde von der Gesellschaft behindert. Findest du diesen Vergleich anmaßend? Man quasi sagt als Frau und Feministin, eigentlich sitzen wir in einem ähnlichen Boot, nur dass du als Frau mit Behinderung dann mehrfach diskriminiert wirst, so wie mit allen anderen, wenn du zu Randgruppen gehörst, potenziert sich einfach die Diskriminierung.
Ich sag ja immer so, ne, wo fängt Norm an, wo hört Norm auf? Ne? Für mich ist ja Norm sowieso grenzenlos. Ich finde, das ist echt ein richtig schwieriges, heftiges Thema. Ich glaube, wir brauchen einfach auch da Botschafter. Man muss es einfach leider so sagen, man braucht Köpfe, die vorangehen, die wieder eine kleine Lücke schließen, die vielleicht eine neue aufbrechen, um wieder einen Schritt weiterzukommen. Das brauchen wir, wir Menschen mit einer Behinderung, Frauen. Und das ist einfach so, dass viele andere Gruppen das vielleicht auch brauchen. Und das ist halt einfach so ein harter Weg. Aber klar ist es so, dass wenn ich jetzt bei mir denke, dass ich erstmal angeguckt worden bin und dass ich erstmal da durch musste, anstatt dass es einfach so ist, ja, der ist halt was kleiner, Punkt. Aber man wird sofort von der Gesellschaft, da hast du auch recht, man bekommt einen Behindertenausweis, man muss dann vielleicht noch eine Behindertenwerkstatt, man muss hier, also es gibt da noch viele Dinge, wo man abgestempelt wird, definitiv. Aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was man daraus selber macht. Also zum Beispiel für mich war klar, dass ich niemals diesen Weg gehe, den vielleicht früher der Staat von mir wollte, dass ich in einer Behindertenwerkstatt arbeite. Nie. Es war für mich nie eine Frage. Ich habe immer gesagt, so, ich mache in der freien Wirtschaft meine Ausbildung, ich habe nichts im Köpfchen, da bin ich ganz normal, ich bin nur was kleiner und deswegen ziehe ich das durch.
Mhm. Was ich da jetzt auch noch heraushöre, und diese Theorie vertrete ich auch, dass wenn ich als Frau, und das habe ich jetzt von dir als in Bezug auf die Behinderung gehört, wenn ich als Frau mich permanent mit diesen Rollenbildern auch auseinandersetze, beziehungsweise in diesem Gefühl lebe, okay, die Gesellschaft sieht mich in einer gewissen Art und Weise in einer Rolle und das ständig auch mit mir selber verhandle und reproduziere, dass es dann ein bisschen so self-fulfilling prophecy-mäßig ist, nämlich, okay, wenn ich von vornherein mir denke, als Frau werde ich minder gesehen, also traue ich mich dann viel weniger Dinge tun, dann wird das wahrscheinlich von außen auch so passieren. Und so habe ich das jetzt bei dir gehört. Wenn du dich als Behinderter siehst, dann wirst du wahrscheinlich auch viel mehr so wahrgenommen. Und wenn du aber für dich entscheidest, na, warum, okay, es war halt die letzten Jahrhunderte so, aber ich habe was im Kopf, ich kann genauso alles lernen wie alle anderen, also mache ich es einfach, dass das vielleicht ein Zugang wäre, auch ein bisschen bei sich selbst anzufangen, wenn man die Strukturen schon nicht verändern kann im Großen, von heute auf morgen.
Genau, absolut. Und genauso finde ich es auch, weil ich lebe ja auch den Leuten dann das so vor, dass das funktioniert und dass das ja nochmal eine ganz andere Art von Leben ist, sage ich mal, wo ich Menschen dann mit inspirieren kann und auch vor allen Dingen motivieren kann. Und das finde ich ja natürlich dann auch nochmal schön.
Vielleicht nur nochmal ganz kurz, weil ich mir nicht sicher bin, ob du diese Frage beantwortet hast. Findest du es anmaßend, wenn ich als Feministin jetzt versuche, Vergleiche zu ziehen zwischen Menschen mit Behinderung und Frauen?
Nee, finde ich absolut nicht. Das kann man ja auch irgendwo vielleicht ein Stück weit vergleichen. Ich könnte dir ja genau die gleiche Frage stellen, ob du das anmaßend findest, wenn ich das vergleiche mit Feminismus zum Beispiel. Aber grundsätzlich, bis auf dass man vielleicht eine gewisse Art und Weise andere Dinge vertritt, ich weiß es nicht, wollen wir ja trotzdem irgendwo alle dazugehören und dass man einfach damit aufhört und dass man einfach vielleicht von Menschen spricht und nicht von Frauen, Männer, Behinderte, ich weiß nicht, was es noch alle gibt. Ne, dass man da einfach sagt, so, wir sind alle eins hier und lass uns mal alle an einen Strang ziehen. Das würde ich mir wünschen.
Das wäre die große Vision, ja. Ich möchte an dieser Stelle an ein österreichisches Medium hinweisen, das ganz großartig ist. Es heißt Andererseits und es ist das erste österreichische Medium, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zusammenarbeiten. Obwohl nämlich 15-20% der Menschen, die in Österreich leben, eine Behinderung haben, gibt es nur eine Handvoll JournalistInnen mit Behinderung. Und RedakteurInnen aus diesem großartigen Medium haben vor einiger Zeit ein Interview mit mir geführt und haben das gemacht, was ich hier im Podcast mache, nämlich Fragen umgedreht. Also ich stelle ja hier typische Frauenfragen den Männern und setze mich so generell mit Geschlechterstereotypen und mit Fragen rund um die Gleichberechtigung auseinander. Und die Redakteurin hat mir dann Fragen gestellt, die normalerweise Menschen mit Behinderung zu hören bekommen. Das war wahnsinnig spannend, kann ich sehr empfehlen, das nachzuhören, ist auch ein Podcast, also Andererseits. Und jetzt vielleicht die Frage an dich, Matthias, gibt es denn Fragen, wo du sagen würdest, ja, das sind so, wie es eben typische Frauenfragen gibt, das sind so typische Fragen, die Menschen mit Behinderung gestellt werden, die du auch erlebt hast als Kleinwüchsiger?
Boah, ich glaube ja. Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, die gibt es. Klar, war es früher so, wie ist die Luft da unten?
Wirklich?
Ja, klar. Also ich wurde schon gefragt, wie ist die Luft da unten? Oder was gibt's denn noch?
Den Penis hast du heute eigentlich schon erwähnt. Das ist auch so, oder?
Das ist natürlich so ein typisches Klischee bei kleinwüchsigen Männern. Wie sind die denn bestückt zum Beispiel, dass sich da die Frauen fragen?
Aber es ist so heftig, finde ich, weil genauso wie es ja oft in der Umkehr der Frauenfragen auffällt, dass manche Fragen einfach so unter der Gürtellinie sind, aber es fällt erst auf, wenn ich sie Männern stelle. Wenn man sie Frauen stellt, ist völlig normal. Würde es ganz komisch sein, wenn ich einem normalwüchsigen Mann einfach so, wahrscheinlich in einem Lokal, ich meine, vielleicht gefällt es ihm, weiß ich nicht, aber einfach so fragen würde, du, hast du eigentlich einen kleinen oder wie bist denn du bestückt, weil deine Augen sind irgendwie blau und darum nehme ich an, dass du jetzt vielleicht, weiß ich nicht, auch einen kleinen Penis hast.
Das stimmt, das wäre auch echt random, ne? Das wäre ja echt, Hallöchen, Hallöchen, na, wie groß ist dein Penis? Ja, ganz groß, cool, willst du ein Bier trinken mit mir? Das wäre natürlich auch, ja.
Eine Frage, die ich meinen Gästen hier im Podcast auch immer wieder gerne stelle, ist die, ob du dich selbst als Feminist bezeichnen würdest.
Darf ich dich fragen, was meinst du damit genau oder wie meinst du das genau?
Ich danke dir für diese Frage, weil ich finde das immer sehr spannend, weil tatsächlich ist ja der Begriff, da stellen sich Menschen sehr unterschiedliche Dinge drunter vor. Und ich stelle mir darunter vor, wirklich eine ganz basic Erklärung, dass niemand aufgrund seines Geschlechts in irgendeiner Form benachteiligt werden sollte. Das bedeutet für mich Feminismus und dass man in seinen Möglichkeiten versuchen sollte, dagegen zu arbeiten beziehungsweise das zu fördern.
Dann bin ich Feminist, dann stehe ich da auch hinter. Ja, weil das ist auch meine Ansicht. Und da würde ich zu 150% sagen, da stehe ich hinter.
Was ich immer wieder erlebe, ist, dass eben, da kann ja eigentlich fast niemand was dagegen haben oder dagegen sagen. Wo würdest du denn meinen, in deinem Leben merkt man an deinen Taten und Handlungen, dass du ein Feminist bist?
Boah, ich mache da, glaube ich, gar keinen Unterschied, ob man jetzt Mann, Frau oder behindert ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ist jetzt blöde Beispiele jetzt, ich wüsste gerade gar keine tatsächlich, aber ich versuche mir gerade was rauszusaugen. Wenn jetzt zum Beispiel ich angehalten werde und einen Strafzettel bekomme von einer Polizistin, ist das für mich genauso normal wie von einem Polizist? Oder sollte ich eine Chefin haben, respektiere ich die genauso wie auch ein Chef oder höre genauso drauf? Also ich mache da keinen Unterschied zwischen Mann, Frau oder halt behindert.
Also es macht dich zum Feministen, dass du bei dir selber eben in deinem Umgang mit anderen Menschen da keinen Unterschied machst.
Genau, absolut, ja.
Eine Rubrik hier im Podcast kommt immer zum Schluss.
Das Beste zum Schluss.
Gibt es denn eine Frau, wo du sagst, ja, die finde ich richtig toll, die bewundere ich, die möchte ich jetzt hier vor den Vorhang holen?
Ich finde, weil ich sie jetzt auch ein paar Mal schon kennenlernen durfte, zum Beispiel Barbara Schöneberger, eine tolle Frau, eine tolle Persönlichkeit. Und ich glaube, dass sie auch, finde ich, so eine Art Botschafterin ist. Und ich finde, das ist eine, sie ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Und zu ihr würde ich auch sagen, dass ich auch zu ihr aufschaue. Also all das, was sie macht und wie sie sich gibt und wie sie ist, ein toller Mensch.
Wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs angelangt und ich möchte anmerken, dass du tatsächlich ganz sportler-like keinen Joker verwendet hast.
Yay!
Wieder mal gewonnen, schau.
Jawohl, wenn man sich Ziele setzt, zack.
Hast du direkt vorgemacht, finde ich gut.
Absolut.
Du kriegst jetzt einen Preis, einen klassisch-typischen Frauenpreis. Was kriegen denn Frauen so in der Gesellschaft?
Also ich würde sagen, wenn wir beim Bachelor sind, wieder eine Rose, ne? Nein, Scherz.
Ja, du hast völlig recht, ja.
Ehrlich?
Ich schicke dir eine Schokolade oder so Badesprudelzusätze oder vielleicht auch eine Duftkerze.
Ich bin wirklich, ich finde das alles gut. Also das glaubt man jetzt nicht, aber ich bin ein Typ, ich gehe sehr gerne baden. Ich meine, ich kann aber direkt schwimmen gehen, aber ich habe zu Hause eine Badewanne und gehe sehr gerne baden. Mache da auch mal ein Kerzchen an und so Badesalz rein. Also von daher, ich finde das alles drei, was du bisher gesagt hast, finde ich super.
Dann kriegst du von mir einen Badezusatz für die nächste Planscherei in der Badewanne. Vielen, vielen Dank für deine Inputs und ich würde mich freuen über mehr deutsche Gäste. Das heißt, wenn der Podcast Frauenfragen in Deutschland auch noch bekannter werden würde und du dazu beiträgst, dann würde ich dir sehr danken.
Ja, das machen wir. Also ich werde mich auf jeden Fall stark machen und Werbung machen. Also sobald die Folge kommt, werde ich die Werbetrommel rühren. Auf jeden Fall.
Vielen herzlichen Dank.
Super. Danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
Und ich rolle hier noch die Werbetrommel für Matthias Meesters neuesten sportlichen Coup für den guten Zweck. Ab 14. April lädt er zur Weltmeisterschaft und stellt sich täglich einer neuen sportlichen Herausforderung. Schwimmend, fahrend und auf etwas zielend. Und wahrscheinlich mit ganz viel Humor. Zu verfolgen auf der offiziellen Instagram-Seite von Matthias Meester. Ja, und meine Herausforderung ist es tatsächlich auch weiterhin den Frauenfragen-Podcast zu machen. Weiterhin nämlich ein reines unentgeltliches Hobby. Deshalb freue ich mich über jede noch so kleine und große Unterstützung, die ihr mir über PayPal zukommen lassen könnt. Alle Infos dazu stehen in den Shownotes. Besonderer Dank gilt dieses Mal Magdalena, Elisabeth, Martha, Christina, Isabella, Verena, Gabriele, Lena, Barbara, Regina, Clemens, Wolfram, Claudia und Alexandra. Von Herzen Dankeschön. Über eine Weiterempfehlung des Podcasts und eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich auch sehr. Bis ganz bald.
Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang.